herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören!
Hallo liebe klinisch relevant Hörerinnen und Hörer, ihr hört heute eine Folge vom 52. Deutschen Koloproktologen-Kongress in Augsburg. Hier habe ich mich mit Josephine getroffen, einer Assistenzärztin in der Chirurgie und der zweiten Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgie der DGAV. Sie ist ja ebenfalls Podcasterin hier bei Klinisch Relevant und wir haben uns entschlossen, gemeinsam einen kurzen Podcast aufzunehmen, bei der mal der Nachwuchs, den alten Hasen, alles fragen darf, was man so über Koloproktologie wissen muss. Besonders toll war es dann, dass Josephine zwei Stunden später, nach unserer Aufzeichnung, der renommierte Jens-Kirsch-Preis für ihre Forschungsarbeit verliehen wurde. Josephine, Gratulation. Da sieht man mal wieder, Podcasten hören macht glücklich, aber Podcasten machen bringt Glück. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute senden wir vom Deutschen Koloproktologen-Kongress in Augsburg. Mein Name ist Daniel Sterzing. Ich bin Mitglied des Berufsverbands der Koloproktologie Deutschland und neben mir
sitzt Josephine Schadey. Ich bin Weiterbildungsassistentin im 5. Jahr am LMU-Klinikum in München, interessiere mich für Koloproktologie und bin zweite Vorsitzende der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgie und freue mich sehr, dass ich heute einen erfahrenen Koloproktologen fragen kann. Und zwar wollte ich dich einfach mal ein bisschen ausquetschen. Wie bist du denn zur Proktologie gekommen?
Ja, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Proktologe zu werden? Die Frage höre ich öfters. Ich bin Proktologe geworden, weil es einfach sich so ergeben hat in meiner Weiterbildung. Und ich glaube, das wird dir genauso gehen. Man entscheidet sich irgendwie für Chirurgie und dann sucht man sich eine Stelle, die einem gefällt. Und dann ist man in einer chirurgischen Abteilung und da gibt es unterschiedliche Unterabteilungen. Und dann rutscht man irgendwie in die Proktologie. Und das hat mir immer von allen Fachgebieten irgendwie am meisten Spaß gemacht, weil man da so unterschiedliche Operationen machen konnte, die waren alle nicht so lang, man hatte eine Sprechstunde, man hat irgendwie dem Patienten schnell helfen können und so gefiel mir das ganz gut und dann habe ich das immer gerne gemacht. Deutlich lieber als die anderen Fächer.
Wann hast du gedacht, das ist so mein Fachgebiet, weil du wolltest ja scheinbar das nicht von Anfang an machen, was hast du vorher gemacht?
Ja, ich glaube, die wenigsten möchten starten, ihr Medizinstudium mit dem Berufswunsch in die Proktologie zu gehen, aber bei mir war es so, ich würde mal sagen, in der zweiten Hälfte von meiner Weiterbildungszeit zum Viszeralchirurgen gedacht, das könnte was sein, was mir also am meisten Spaß macht. Und dann habe ich da eben gearbeitet. Und so war es dann auch, dass sich das eben immer weiterentwickelt hat. Man ist erst in einer Klinik, die etwas Proktologie macht. Und dann habe ich gewechselt in ein Krankenhaus mit Schwerpunkt Koloproktologie. Und ich glaube, entscheidend ist auch immer, dass man da so nette Kollegen hat, also mit denen man sich gut versteht. Und das war in der Koloproktologie immer so, dass wir da immer ein gutes Team hatten und vor allem auch viel Spaß hatten, viel gelacht haben. Und deswegen bin ich wahrscheinlich dann dabei geblieben.
Du bist ja jetzt wie ich auch sozusagen der Viszeralchirurgie entstammend. Was gibt es denn eigentlich noch so für, ja, sagen wir mal, assoziierte Berufs- oder Facharztgruppen, die auch Proktologie als Weiterbildung Sinn, also machen?
Ja, also in Deutschland ist das so, du machst erstmal deinen Facharzt für Chirurgie oder Viszeralchirurgie oder auch Dermatologie oder Innere Medizin, Urologie geht übrigens auch. Und dann machst du eine Zusatzweiterbildung zur Proktologin oder zum Proktologen. Das dauert dann nochmal ein Jahr und da musst du entsprechend an einer guten Weiterbildungsstätte sein, die das eben anbietet. Und das ist auch das Besondere so ein bisschen, dass wenn man aus der Chirurgie kommt, sich dann auch noch Kenntnisse aneignen muss aus anderen Fachgebieten. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Also du musst dich zum Beispiel auskennen so mit internistischer Therapie von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Du solltest so ein bisschen Erfahrung haben oder Erfahrung sammeln bei dermatologischen Erkrankungen, Ekzemen. Und du musst auch so ein bisschen psychologisches Interesse haben, weil da spielt auch viel Psychologie mit. Und das ist schon sehr vielfältig, obwohl es so ein kleines Fach ist. Und ja, also insofern ist es ein vielfältiges, interdisziplinäres Fach, aber ich finde immer noch, es ist gut, als Chirurg zu starten, weil einige der Krankheitsbilder müssen halt am Schluss operiert werden. Und das ist schon von Vorteil, wenn man da schon so ein bisschen das chirurgische Geschick in den Fingerspitzen hat.
Wie machst du das? Operierst du in deiner Praxis, im Belegsystem oder bist du krankenhausassoziiert?
Ja, also ich habe ja jetzt mittlerweile mich niedergelassen vor 10 Jahren und ich operiere in meiner Praxis ambulant in Lokalanästhesie. Dann haben wir einen ambulanten OP mit Narkose, wo wir ambulante Operationen durchführen können in Narkose eben. Und wir operieren auch noch in einem Krankenhaus die großen stationären Eingriffe, die eben ambulant nicht möglich sind. Also ich bin da ziemlich breit aufgestellt.
Das ist ja toll. Also prinzipiell kann man ja dann sozusagen in der Praxis arbeiten, man kann im Krankenhaus arbeiten, wenn ich das richtig verstanden
habe. Ja, also du kannst eine klassische Krankenhauskarriere machen. Also du wirst also dann erstmal Facharzt und dann wirst du vielleicht Oberarzt und dann spezialisierst du dich da in einer koloproktologischen Spezialabteilung. Und auch da kann man sich ja mittlerweile immer noch weiter spezialisieren. Du kannst dich ja dann entscheiden, ich kümmere mich mehr ums Rektumkarzinom oder ich mache chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder ich mache wirklich die Proktologie. Ja, also das sind ja unterschiedliche auch wieder Abschnitte. Oder du lässt dich nieder. Das ist auch sehr schön. Da bist dein eigener Herr und du kannst sehr viel in der Praxis eben machen. Du bist gar nicht auf ein Krankenhaus angewiesen. Also es ist eine Option, die man in der Viszeralchirurgie halt sonst nicht so hat.
Das ist richtig. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass die Chirurgie deiner Ansicht nach eigentlich ein ganz gutes Ausgangsfach ist. Was für Skills sollte ich denn vielleicht sonst noch mitbringen? Macht Endoskopie aus deiner Sicht Sinn, dass man wirklich auch die Koloskopie selber durchführt? Oder ist das eher sowas, was jetzt, naja, nicht unbedingt notwendig ist? Es ist ja so, dass das mittlerweile auch Teil der aktuellen Weiterbildungsordnung noch für zum Viszeralchirurgen oder zur Chirurgin ist.
Also ich würde dir sehr empfehlen, wenn du die Gelegenheit hast, dann lern das. Das ist schon toll, weil du hast einfach nochmal ein weiteres Standbein. Und wenn du Patienten hast, die irgendwelche Beschwerden da im Rektum haben und du kannst mit dem Endoskop da selber reingucken, dann ist das schon von Vorteil. Wir haben auch bei uns in der Klinik intraoperativ koloskopiert, wenn wir irgendwelche Befunde lokalisieren wollten, intraoperativ. Also das ist schon von Vorteil, macht ja auch Spaß. Und es muss aber nicht unbedingt sein. Also man kann seine Praxis auch ohne Endoskopie führen. Also ist beides möglich, aber wenn du die Gelegenheit hast, dann nimm das ruhig mit. Also das ist schon nochmal ein deutlich breiteres Spektrum, was du dann machen kannst. Und das ist auch schön, gerade in der Praxis, dass ich nicht jeden Patienten, der irgendwie blutet, zur Endoskopie irgendwo anders hinschicken muss. Also das ist schon ein Vorteil.
Das ist ja auch letztlich ein Versorgungsproblem. Es ist ja schon schwierig, generell eigentlich Termine zu bekommen für Vorsorgekoloskopien auch.
Ja.
Wie stehst du zum Endosono?
Endosono ist eine super Untersuchung, kann man selber machen. Hat in der Niederlassung den großen Nachteil, dass du dafür keine Vergütung bekommst. Du musst dir ein teures Gerät anschaffen und du kannst das überhaupt nicht amortisieren. Das ist ein ganz, ganz großes Problem und das muss man sich dann überlegen, ob man das sich so anschafft zum Spaß, muss man wirklich sagen, oder ob man darauf verzichtet. Bei uns in der Praxis haben wir kein Endosono-Gerät, weil ich einfach einen lieben Kollegen habe, der mir das macht, wenn ich das dann einmal brauche. Grüße gehen raus, danke.
Das ist natürlich super. Wir haben ja hier gerade am Kongress auch gehört, dass es natürlich, dass es schon praktisch ist, wenn man eben gute Endosonografie-Zugänge hat. Das MRT stellt ja letztlich auch eine Therapieoption dar, ist aber auch, wie wir jetzt gehört haben, in der Breite oft gerade für so komplexere Fragestellungen wie Fistelverläufe oft nicht so gut kombinierbar, beziehungsweise fehlt da auch oft die Expertise in der Befundbeschreibung. Wie ausgeprägt sollten die anatomischen Kenntnisse sein, um das auch selber anschauen?
Sehr gute Frage. Also die Kenntnisse sollten schon da sein. Du musst dich da mal mit beschäftigen. Ich habe auch wieder einen Freund, der ist eben Radiologe und mit dem habe ich viele Bilder angeschaut und dann kommt man da schon so ein bisschen klar. Und das ist auch von Vorteil, weil manchmal kriegst du nämlich MRT-Befunde von Radiologen, die einem nicht das aufschreiben, was man eigentlich gerne wissen will. Also es ist schon immer ganz gut, wenn man selber so ein Auge dafür hat. Aber MRT ist eine schwierige Diagnostik. Also erstmal einen Termin kriegen und dann die Bilder richtig auswerten und dann auch richtig befunden. Also das ist, glaube ich, nicht so der Schwerpunkt unserer Tätigkeit.
Und dann ist natürlich auch noch ein großer Punkt, wie ich jetzt hier auch öfter gehört habe, schon am Kongress, wie ist das denn so mit so Kenntnissen zu Ernährungsmedizin, Verdauung generell? Da muss man sich ja, glaube ich, auch einiges aneignen. Man operiert ja auch nicht jeden Patienten.
Genau, also jeder Patient fragt einen irgendwas dazu. Also damit muss man sich beschäftigen. Das sind Alltagsfragen über Ballaststoffe, über Ernährung, über unterschiedliche Nahrungsmittelintoleranzen. Also wir sind Chirurgen, wir machen Operationen und das ist sicherlich nicht unser Schwerpunkt, aber da wird man jeden Tag zu irgendwas gefragt. Und das ist schon ganz gut, wenn man da weiß, was eine Laktoseintoleranz ist, wenn man weiß, was Gluten bedeutet, wenn man vielleicht auch ein bisschen was übers Mikrobiom sagen kann. Aber das ist nicht unbedingt verpflichtend.
Was sind denn so die häufigsten Diagnosen, die du so in der Praxis siehst?
Das erzähle ich dir gleich, aber eins musst du noch wissen, du musst auch neben der chirurgischen Fähigkeit, musst du in der Proktologie so ein halber Psychologe sein. Das wollte ich nur noch loswerden. Also du musst, wenn man so als Chirurg arbeitet, dann konzentriert man sich immer auf das Organ, was man operieren muss und vergisst manchmal so ein bisschen den restlichen Menschen. Und in der Proktologie hast du es halt einfach mit Leuten zu tun, die haben Angst und die schämen sich. Und manchmal vergisst man das so im Alltag, dass das jetzt eben ein Patient ist, der da eben mit Scham ist. Und ich habe da schon so viel erlebt. Ich habe schon Oberärzte gehabt, die haben auf der Notfallstation auf dem Gang die Patienten untersucht, einfach die Decke weg und geguckt. Und das geht natürlich nicht. Und auch in der Sprechstunde, wenn man das gar nicht erst so realisiert, die haben alle Angst und sind aufgeregt. Und dann muss man immer erst mal beruhigend auf die einwirken und denen sagen, das ist gar nicht so schlimm. Weißt du, wir machen das jeden Tag. Wir tun jeden Tag dem Patienten die Hose runterziehen und gucken uns das an. Für uns ist es vollkommen normal. Aber die Patienten, die kommen ja manchmal mit einem Puls von 200 ins Sprechzimmer. Das merkt man erst gar nicht. Und dann ist immer total gut, wenn du die erst mal beruhigst und denen erklärst, das ist gar nicht so schlimm. Und das irgendwie immer so im Hinterkopf hast, dass da irgendwie auch noch eine psychologische Komponente ist. Die haben ja auch oft Angst, ja. Und dann wundert man sich manchmal, mit was für Befunden die kommen. Wieso ist das so groß? Wie konnten sie das so lange aushalten? Das ist einfach, die haben sich nicht getraut, zu uns zu kommen. Oder sie kommen halt wegen irgendeiner Pillepalle. Ja, und du denkst dir, wieso muss ich jetzt wegen dir nachts in die Notaufnahme, weil du einmal Blut gesehen hast, aber die haben genauso Angst, die haben einen Schreck gekriegt und denken, die müssen jetzt sterben. Und wenn man das immer so auf dem Schirm hat, dann begegnet man dem Patienten auch ein bisschen besser.
Ja, das ist ein absolut wichtiger Punkt. Wie wichtig ist denn Humor in der proktologischen Praxis?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich finde, es macht viel mehr Spaß mit Humor und wir können da sehr viel lachen und wir haben, also bei uns in der Praxis gibt es immer was zu lachen und ich finde, das macht die ganze Sache deutlich einfacher. Also so ein bisschen humorvoller Umgang ist gut. Manchen Patienten gefällt das total gut, manche mögen es gar nicht. Das muss man dann immer erspüren, aber ohne Humor würde ich diesen Beruf nicht aushalten.
Ja, das ist mit Sicherheit richtig, dass man das wahrscheinlich patientenadaptiert dosieren muss.
Ja, genau.
Aber ich denke auch, wenn man ein bisschen auch über die Situation am Ende, oder der Situation am Ende was abgewinnen kann, das ist, denke ich, auch nie falsch. Dann würde ich nochmal auf meine Frage sofort zurückkommen. Was sind denn so die häufigsten Diagnosen, die du so siehst?
Naja, das ist ja wahrscheinlich der Klassiker, die Hämorrhoiden. Das ist das, was wir auch wirklich am häufigsten sehen. Und die behandeln wir natürlich auch in ihrer Gänze. Also wir können viele ohne Operation behandeln, veröden, Gummibändchen. Und wir können die auch operieren. Das ist das Häufigste. Dann ist natürlich wichtig, viele Patienten denken, sie haben Hämorrhoiden. Das sind aber irgendwas anderes. Also jeder Mensch hat die ja. Und dann kommen die immer und sagen, ich habe Hämorrhoiden. Und dann müssen wir erstmal rausfinden, stimmt das überhaupt? Und dann sind die nächsten Diagnosen, die häufig sind, ist die Fissur, die Analfissur. Tut tierisch weh. Ganz häufig, wenn man sich nicht auskennt in der Proktologie, dann kommen die Patienten und sagen, ich habe Hämorrhoiden. Dann haben sie aber eigentlich Schmerzen. Und dann, wenn man die untersuchen, dann tut das so weh. Und wenn man eben nicht proktologisch erfahren ist, versucht man dann das ganze Spektrum abzuspulen, dass du die dann versuchst zu proktoskopieren und das tut tierisch weh und so. Und das sollst du halt einfach, musst gar nicht machen. Also musst nur gucken, siehst die kleine Fissur und beruhigst die, gibst dir eine Salbe und dann wird es meistens schon besser. Was ist denn noch so häufig? Naja, wir haben dann natürlich chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die wir mitbetreuen. Vor allem, wenn es natürlich eine Proktitis ist, Analfisteln, dann beim Crohn auch oder kryptoglanduläre Fisteln und dann natürlich Tumoren. Und dann kommt die ganze Hauterkrankung.
Ja. Kommen die Leute mit Perianalvenenthrombose eher zu euch oder laufen die in die Notaufnahme?
Alles. Also die erschrecken und dann suchen sie den nächsten Arzt. Also die stehen bei uns einfach so ohne Termin in der Sprechstunde. Ich kenne viele, die nachts in die Notaufnahme gehen mit einer Analvenenthrombose. Dort warten sie dann stundenlang und am nächsten Tag müssen sie nochmal zu uns kommen. Das ist ganz unterschiedlich.
Wann sollte man denn jetzt als Nicht-Proktologe unbedingt zum Koloproktologen überweisen?
Also ich glaube, wenn man sich unsicher ist, kann man das immer tun. Ja? Aber unbedingt sollte man überweisen, wenn der Patient sagt, es blutet. Ja? Also du musst einfach die Blutung abklären. Das ist meistens harmlos, aber man muss da schon hinterher sein, dass man eben nicht irgendwie einen Tumor verpasst. Also wenn man sich nicht sicher ist, lässt man das koloproktologisch abklären, die Blutung und Schmerzen natürlich, weil bei Schmerzen muss man dem Patienten ja irgendwie helfen. Und wenn man selber nicht weiß, was man dann tut, dann muss halt irgendjemand drauf gucken, der damit Erfahrung hat. Ja? Blutung und Schmerzen. Ja, und natürlich, wenn da Knoten sind, das sind ja Abszesse. Abszesse müssen zum Proktologen, die müssen ja operiert werden. Ja, das sind die häufigsten Sachen.
Aber an sich ist es ja eigentlich ein super schönes Fachgebiet, weil man den Leuten ja wirklich schnell helfen kann, oder?
Das ist toll. Das ist ja eben auch wieder die Psychologie. Die kommen in die Praxis aufgeregt, ängstlich, schmerzgeplagt und so. Und häufig kann man denen ganz schnell helfen und dann ist man der Held für die. Das ist natürlich auch schön. Ja. Und viele sind einem dann sehr lange dankbar. Das macht sehr viel Spaß. Ja.
Würdest du dich denn wieder für die Proktologie entscheiden?
Auf alle Fälle. Ich hätte den Beruf niemals primär gewählt, aber jetzt bin ich total happy und ich kann das allen nur empfehlen. Und du bist ja jetzt noch jung und findest die Chirurgie toll, aber hab das immer im Hinterkopf. Die Proktologie ist das Fachgebiet für eine bessere Work-Life-Balance. Also du kannst dich niederlassen, du kannst Teilzeit arbeiten, du kannst auch in der Niederlassung dir die Zeit einteilen, wie du arbeitest. Du hast ganz, ganz selten so schlimme Notfälle, dass du irgendwie länger bleiben musst oder so. Das macht schon richtig viel aus und du hast dankbare Patienten und es macht Spaß. Und es gibt ja auch nur ganz wenige ProktologInnen und insofern hast du auch immer genug zu tun. Ja, also ich würde das jedem empfehlen. Und wir sitzen ja jetzt hier auf dem Deutschen Koloproktologie-Kongress in Augsburg und wir haben uns ja kennengelernt hier bei dem Forum für die jungen KoloproktologInnen und dafür wollen wir ja auch ein bisschen Werbung machen, dass es das eben gibt und dass man sich hier auch schon in seiner frühen Weiterbildung eben schon fortbilden kann.
Ja, absolut. Und ich denke, das macht auch Sinn, sich da früh fortzubilden, auch gerade wenn man eben die Weiterbildung zum Viszeralchirurgen oder Chirurgin macht, weil es einfach super häufige Konsultationen sind, auch wenn man jetzt da nicht spezialisiert ist. Man sieht diese Patienten einfach häufig und ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich da so früh wie möglich zumindest die Grundlagen drauf zu schaffen, dass man einfach weiß, wie man mit diesen Patienten umgeht.
Also ich habe noch eine Kollegin bei uns in der Praxis, die ist in ihren jungen Assistenzarztjahren in der Proktologie gewesen und die hat dann die Klinik gewechselt und die war noch gar nicht Fachärztin und hat direkt die proktologische Sprechstunde übernehmen müssen, weil egal wo du hinkommst, alle freuen sich, oh, du kennst dich da aus, das ist ja super, kannst dich gleich um alles kümmern. Also das ist ein Fachgebiet, was häufig vorkommt und nur wenig können und insofern mein absoluter Tipp, das kann man auch schon machen. Das macht sehr viel Spaß.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Und dann bedanke ich mich wirklich sehr für das Gespräch und freue mich auf einen guten weiteren Kongress.
Ja, das freut mich auch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
Auf jeden Fall.
Also, auf Wiederhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Grüße aus Augsburg. Bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.